10:30 nach der kurzen Biobreak. 10:30 nach der kurzen Biobreak die Sitzung weiter fort. Und ich glaube, jetzt müssten wir auf den S-Standard gehen, glaube ich, Kathi, ne? Dann
genau.
Jetzt hat der Marco dann dran.
Richtig, wir haben jetzt mal eine Stunde für den ECRS S1 und G1. Wir fangen mit dem S1 an. Ich teile meinen Bildschirm. Sieht man was?
Ja, ich sehe was.
Sehr gut. Vielen Dank, Thomas, für die Rückmeldung. Wir fangen gleich mal an mit einem Aspekt, der ganz viele Themen anschneidet. Deswegen ist das ja auch ein guter Start. Das sind nicht nur die Textziffern relativ am Anfang, sondern wie gesagt ein Thema, was sich auch so ein bisschen über den Standard oder über mehrere Standards denn widerspiegelt. Wir haben hier die DRS S11, Policies Related to Own Workforce. Okay, und hier steht, some attacking shall state whether its policies in relation to its own workforce explicitly address, und dann hier ein paar Themen, traffic in human beings, forced labor or compulsory labor and child labor. So, hier hat sich erstmal, oder ist die Frage aufgekommen, steht hier, wir haben natürlich einen Wesentlichkeitsvorbehalt, trotzdem steht hier explicitly address. Ob man trotzdem Angaben, insbesondere zu Forced Labor und Child Labor machen soll, was auch Themen sind, die so im ISRS 1, hier unten sieht man es, angesprochen sind als Subtopics, auch wenn diese nicht wesentlich sind, weil halt hier explicit hier address steht. Könnte man also auf die Idee kommen, dass unabhängig von der Wesentlichkeitsanalyse immer eine Aussage dazu getroffen werden soll, ob Policies zu den hier aufgeführten Themen bestehen oder nicht? Oder ist es für Sie hinreichend klar, es gibt halt einen Wesentlichkeitsvorbehalt und der gilt auch im Sinne von den Anforderungen in dieser Textziffer? Sonst hätte man ja eigentlich auch nur schreiben können, sondern taking short state provides policies in relation to its own workforce. Shall state, genau, whether it has or shall state its policies. Also man hätte sich ja diesen Rattenschwanz dann hinten dran sparen können. Das wäre mal interessant, wie das hier gelesen werden könnte. Nicolette.
Ich frage mich auch, was der Hintergedanke da jetzt hier wieder ist, ob der Gesetzgeber jetzt sagt, wir trauen, also wir möchten eigentlich, dass alle zu diesen Themen was sagen, egal ob es wesentlich ist oder nicht. Und dann fragt man sich auch, okay, wird dann das Wesentlichkeitsprinzip wieder ad acta gelegt über die Hintertür an der Stelle, weil man sagt, das sind irgendwie besonders schutzwürdige Gruppen und egal, was dabei rausgekommen ist, man muss es hier adressieren. Also ich lese das so, dass man es halt trotzdem macht und frage mich, ob das nicht so ein bisschen so ähnlich ist wie die Diskussion, die wir hatten mit den Stakeholdern, wo dann, als wir gestern über den E1 diskutiert haben, über den ESS1, dass man eben die Trade Unions und wer war noch? Genau, dass das explizit hervorgehoben wurde. Ich frage mich halt, was hier die Intention ist, ne? Also weil de facto eigentlich, wenn ich sage, also sieht jetzt hier aus wie so eine Zusatzanforderung, egal ob man jetzt in der Wesentlichkeit das oder das herausgefunden hat, ne, dass man dann trotzdem immer noch etwas zu den Themen hier sagen muss.
Und wenn sich hier schon Fragestellungen ergeben,
aus welchem Grund ist es gewünscht?
Ja. Mal lösungsorientiert zu denken, wäre es denn eine Hilfestellung, entweder hier dieses Explicit Address, Thema XYZ, entweder zu streichen, wenn es halt unter den Wesentlichkeitsvorbehalt fällt, oder wenn nicht, dann zu schreiben, unabhängig von der Wesentlichkeitsanalyse, damit einfach klar ist, was hier die Intention ist.
Okay. Richtig, genau. Also das auf jeden Fall als erstes schon mal, dass man es da nochmal klarstellt. Und das zweite ist, wenn man sagt, unabhängig von der Wesentlichkeitsanalyse muss noch das und das gemacht werden, ist halt die Frage, wo kommt das jetzt her?
Genau, das wäre dann eine Frage von, ja. Vielen Dank, Carsten.
Ja, die Fragestellung ist natürlich berechtigt und man sollte es wohl auch klarstellen, unter welchen Bedingungen dazu Stellung zu nehmen ist. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass diese Themen hier eigentlich auch in den Codes of Conduct ohnehin eigentlich bei der Größenordnung der Unternehmen, die hier Adressaten sind, angesprochen werden, weithin. Also diese Themen haben die meisten Firmen ohnehin auf dem Schirm.
Ich fand es relativ interessant. Wie gesagt, das steht jetzt stellvertretend für mehrere Themen, aber es gibt halt Forced Labor und Child Labor, gibt es auch in ESRS 1, hier als Klammerthemen, sage ich mal, zu den Subtopics. Also wir haben hier den Standard an der linken Spalte, der rechten Seite Spalte diverse Subtopics. Da gibt es halt Child Labor und Forced Labor, diverse andere Themen noch. Aber hier wird ja interessanterweise auch angesprochen, Trafficking in Human Beings, das kommt halt nicht in dieser Liste hier vor. Das kommt aber wohl aus den Anforderungen der SFDR. Okay. Und Forced Labor, also vielleicht, ich bin jetzt kein englischer Muttersprache, aber Zwangsarbeit kommt für mich irgendwie auch, also das, ob jetzt Forced Labor oder Compulsory Labor, ist für mich das gleiche, aber okay. Aber dieser Begriff taucht halt weder in der SFDR auf, noch in dieser Topic-Subtopic-Liste, also wo der jetzt herkommt und warum das jetzt ein Ohr hier ist, erschließt sich mir auch. Also die ganze Auflistung ist so ein bisschen, das sind zwei Subtopics, die im ESRS 1 genannt werden, einer aus der SFDA und dennoch ein Thema oder ein Subtopic, wo ich nicht zuordnen kann, woher das kommt. Also auch nochmal eine interessante Beobachtung im Hinblick auf diese Textziffer 12. Lothar.
Ja, ich schließe mich auch den Vorrednern an und was du auch gerade gesagt hast mit der Konsistenz. Aber ich würde explizit nur dieses explicitly address, dass wir dafür eine Streichung uns einsetzen und bei dem anderen eine Klarstellung bitten, aber auf keinen Fall jetzt hier die Tür öffnen, dass wir jetzt hier Pflichtangaben zu tätigen haben. Also das widerspricht dem Geist und der Logik des Dokuments. Ja. Und diese Willkür bei der Qualifizierung oder Einordnung der Themen spricht für mich einfach dafür, dass im Prozess halt bestimmte Stakeholder hier ihre Themen halt durchgesetzt haben. Also wir haben jetzt Großbritannien nicht mehr in der EU, aber das im Modern Slavery Act Statement sind das die Themen, die wir dort entsprechend auch immer adressieren. Und deswegen stimmt es, was Carsten sagt. Also gerade diese Themen sind für uns, also für die, ich würde mal sagen, 99,9% kein Thema. Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt auch empirisch.
Dasselbe ist dann, gibt es auch in der Textziffer 13, hier gibt es halt auch Health and Safety als Subtopic genannt. Das gibt es auch im ESRS 1, wird halt aber explizit genannt. Jetzt diesmal ohne Explicity Address, aber auch hier ist es ja irgendwie. Also warum nennt man das Undertaking to a State Provided Health Policy or Management System for Safeguarding the Health and Safety of its own workforce, okay, at work and preventing occupational risks. So, aber ja, man, also diese Angabe ist ja auch nach der Logik der ESRS unter einem Wesentlichkeitsvorbehalt. Und warum man denn halt hier sagt, in diesem Themenstand jetzt explizit Health and Safety, also gleiche Thematik wie oben. Aber vielen Dank für die Rückmeldungen. Nehmen wir gerne so auf und berichten wir gerne so an EFRAG. Ein anderes Thema, was sich gestellt hat, oder eine Fragestellung. Bin ich schon auf diese Liste der Subtopics gekommen? Also das ist jetzt der Vorschlag zum überarbeiteten ESRS 1, dieser Liste an möglichen Nachhaltigkeitsthemen. Wir sehen ja halt, dass viele Themen, oder wir haben hier ein Subtopic Working Conditions mit ganz vielen Unterthemen in Klammern, die vorher in der jetzt noch geltenden Version halt Sub-Sub-Topics waren. Also man hat einfach Sub-Sub-Topics diese Spalte gestrichen und stattdessen in Klammern in Sub-Topics hier zusammengefasst. Soweit, so gut. Jetzt hat sich aber die Frage gestellt, Moment mal, wenn jetzt das Subtopic Working Conditions als wesentliches Thema identifiziert wurde, habe ich dann automatisch zu allen ehemaligen Subtopics Angaben zu machen oder nein? Nochmal als Hilfestellung, es gibt ja auch einen überarbeiteten ESRS 1 und da gibt es ja auch eine gewisse Hilfestellung zu dieser Fragestelle. Die haben im Abschnitt 3.6 Determining the information to be reported in accordance with amended ESRS 2 topical standards. Ich steht halt in addition, accordance with paragraph 22, it shall include topical material information, wie hier diese S1 subtopics, die vorher subtopics waren, and disclosing material information in accordance with the DRs related to that specific topic or subtopic in the corresponding topical ESRS. Also man muss material information berichten innerhalb der DRs zu diesen subtopics, nicht per se alle Informationen per subtopic. Nichtsdestotrotz die Frage, sehen Sie hier auch das Risiko, dass durch das Zusammenfassen von Subtopics und Subtopics hier zumindest eine Fragestellung besteht, welche Informationen jetzt berichtet werden müssen. Auf einmal alle diese ehemaligen Subtopic-Themes, also nur weil man Working Conditions als wesentlich jetzt identifiziert hat, muss man automatisch die Adequate Wage, Work-Life-Balance etc. pp. Berichten. Oder geht das aus den ESRS 1, aus diesen Anpassungen, insbesondere halt dieser Textziffer hier 50b, dann gibt es halt noch ein Application Requirement, hervor, nein, man muss nicht jede ehemalige Subtopic hier berichten, sondern wirklich nur die wesentlichen Informationen. Und das kann halt dann haben, zum Ergebnis haben, dass ehemalige Subtopics in Gänze nicht zu berichten sind.
Ich glaube, es ist ja wichtig, dass diese Anpassung vorgenommen wurde, dass es halt nicht diesen Automatismus gibt. Wenn, dann sollten wir das vielleicht auch an allen Stellen dann nochmal wirklich klarstellen, damit das wirklich auch konsistent ist. Deswegen diese eine Anpassung ist ja sehr wichtig. Da gab es ja in der Vergangenheit sehr intensive Diskussionen zwischen den bekannten Stakeholdern, Prüfer und Anwender. Von daher wäre das gut, wenn das hier vielleicht auch nochmal kenntlich gemacht wird. Ich weiß nicht, ob man da nochmal eine extra Zeile oder Zeilen spendiert oder mit einem Verweis etc. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt für die Anwendung.
Also das Ziel sollte wahrscheinlich sein, zu verhindern, dass, wenn man sagt, Working Conditions ist jetzt ein wesentliches Subtopic, dass automatisch alle Subtopics natürlich, genau, das sollte das Ziel sein. Egal, wie FRAG das hinreichend klarstellt, aber da.
Also wie im 50er das beschrieben ist, den du gerade ja nochmal gezeigt hast. Ne?
Ja.
Also diese Logik, also diese Regel ist ja sinnvoll und nun ist die Frage, wird sie auch dann entsprechend in den einzelnen materiellen Themenfeldern dann auch so umgesetzt?
Okay. Dann ein weiteres, ich würde es mal als Beta-Thema bezeichnen beim S1. Wir haben Rückmeldungen bekommen, dass Bauchschmerzen in Bezug auf drei Disclosure Requirements bestehen, nämlich zur Social Protection, Persons with Disabilities und Work-Life-Balance Metrics. Und dass die Bauchschmerzen so groß sind, ob man nicht mit dem Vorschlag denn zu überlegen, ob man diese DRs nicht in Gänze im Sinne der, hier, wir sind bei den Metrics und Targets, abschafft und nur noch Pads dazu berichten soll. Keine Metrics, nur noch Policies, Actions und Targets. Mit den Argumenten, dass es zum A schwer ist, die Daten zu erheben. Diesem Einwand wurde beispielsweise bei der Angabe oder DR 11 schon entgegengekommen. Bei Person with Disability steht hier schon explizit jetzt subject to legal restrictions. Man muss nur berichten, wenn man dann wirklich hier an die Daten überhaupt drankommt. Aber das heißt, viele dieser Angaben oder Datenpunkte zu Metriken sind sehr schwer zu erheben. Teilweise liegen die zu berichtenden Informationen außerhalb der Hand des zu berichtenden Unternehmens, weil es sich beispielsweise auf gesetzliche Vorschriften bezieht. Und genau, dadurch, dass sie so schwer zu erheben sind, dass außerhalb oder teilweise außerhalb der Möglichkeiten zu berichtenden Unternehmens liegt, diese Metriken hier zu beeinflussen, haben sie dadurch wahrscheinlich oder vermutlich auch einen gewissen oder einen geringeren Wert für die Adressaten oder Nutzer beziehungsweise der Angaben. Dadurch könnte man überlegen, diese DRs in Gänze abzuschaffen, nur noch Pads zu verlangen. Mit Abschaffen meine ich dann halt die Metriken dazu. Jetzt in Ihrem Kreis genauso große Bauchschmerzen, wirklich ohne jetzt auf einzelne Textziffern zu gehen oder Buchstaben, wirklich im Großen und Ganzen mit diesen DRs im Sinne von Metriken. Haben die in Ihrer Praxis zu großen Problemen geführt oder auch im Zug dann auch die spätere Prüfung, so können Sie da die Rückmeldung, die wir erhalten haben, nachvollziehen. Nicolette.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, eigentlich die Face-In, oder bin ich jetzt da auf dem falschen Trick, aber ich glaube, das ist einzige mit Social Work-Life-Balance, ist, glaube ich, definitiv.
Das müsste ich jetzt anhand, müsste ich selber eruieren.
Wir haben das schon mal analysiert, weil natürlich jetzt die Unternehmen überlegen, was mache ich jetzt mit den Face-Ins? Ich habe zwar den Quick-Fix, aber manche hatten sich ja schon auf den Weg gemacht und so. Das heißt, viele von den Sachen wurden ja noch gar nicht berichtet. Das heißt, diese praktische Erfahrung ist noch gar nicht so da. Und wir haben auch schon analysiert, dass gerade da doch nochmal an den Definitionen deutlich geschraubt wurde. Das heißt, ich würde jetzt, bevor es Gejammer losgeht, ne, oh, kann man gar nicht berichten und so, mal erstmal mir genau die jetzt neuen Vorschläge für die Definition der Metriken hier anschauen, um dann zu gucken, ist es jetzt so vereinfacht, dass man sagt, es passt, oder ist es wirklich kompliziert und man ist geneigt dann zu sagen, okay, dann wird es halt möglicherweise rausgeschmissen. Aber jetzt einfach so pauschal das zu streichen, weiß ich nicht.
Aber Nicola, just for the record, jammern tun wir nie. Es ist immer sachlich begründet.
Nein, ja, ich weiß. Ich meinte jetzt auch nicht dich, Lothar.
Also, dass es Verbesserung gab, muss ich wirklich auch zugeben. Also, ich, wie gesagt,
das Beispiel
Persons with Disabilities, das ist ja wirklich dieser Einzug hier, das ist ja wirklich eine große Erleichterung, weil es hier ja wirklich auch immer wieder Rückmeldungen gab, dass es halt Probleme ist, solche Daten überhaupt zu erheben. Oder wenn es sie gibt, sie überhaupt berichten zu dürfen und wenn ja, auf welcher aggregierten Ebene oder halt nicht. Ja, das stimmt.
Genau, also ich würde wirklich nochmal gucken, was ist überhaupt Face-In oder nicht. Und dann ist es ja so, dann habe ich ja jetzt erstmal 2 Jahre gar nichts damit zu tun, im Zweifel. Und dann habe ich ab 27 die vereinfachte, jetzt hier neue Definition. Da müsste man halt da gucken, man müsste die neuen mal durchgehen und gucken, ist das unter dieser Brille dann immer noch. Weil die Anforderung kommt ja aus der Analyse der jetzt geltenden ESRS, ne, wo man gesagt hat, oh, S10, S11, S14 will ich nicht, kann ich nicht.
Und bei dem Argument, dass die Angaben, die man hier macht, aber auch in zu geringem Maße von den Unternehmen überhaupt beeinflussbar sind. Social Protection, hier wird ja auch auf gesetzliche Vorschriften abgestellt, die länderspezifisch sind, mehr oder minder harmonisiert innerhalb und außerhalb der EU. Und ja, letzten Endes beim Unternehmen, was sich halt geltendes Recht hält, so sind, wie sie sind. Und das halt, nur mit dem Beispiel jetzt hier Social Protection, das halt einen geringen Aussagewert hat, weil es halt um staatliche Vorschriften geht, die halt eingehalten werden. Punkt. Was ja halt außerhalb der Macht, also beziehungsweise das Unternehmen kann sich halt unterscheiden, gegen diese gesetzlichen Vorgaben zu verstoßen. Was aber, glaube ich, auch irgendwie.
Ja, jetzt an dem Beispiel, ne? Aber weiß nicht.
Work-Life-Balance, Mutterschutzregelungen in gesetzlichem Maße. Also sollte es vielleicht mehr darum gehen,
das,
Angaben, die nicht staatlich vorgeschrieben sind, sondern die das Unternehmen auf freiwilliger Basis oder über das gesetzliche Maß hinaus leistet. Aber ich sehe Martin erstmal eine Hand oben. Bist noch, ich weiß nicht, ob du gemutet bist, aber ich höre dich zumindest nicht, auch wenn das Mikrofon an zu sein scheint.
Okay.
Doch, jetzt, also leise halt, aber man.
Jetzt geht besser?
Ja.
Okay. Ja, ich kämpfe hier bei Teams immer. Also, wir sind jetzt kein weltweiter Konzern, aber im Prinzip haben wir auch im Wesentlichen die gesetzlichen Regelungen alle wieder repetiert in dem Bericht, plus dann so Betriebsvereinbarungen und betriebliche Regelungen. Und, also die sich jetzt alles machen, die Frage ist, wer es braucht.
Genau, also das war halt auch eine der Kritikpunkten, zumindest zu diesen 3 DAs, dass halt der Nutzen für Adressaten ist, wenn das Unternehmen letzten Endes meldet, wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf diese Topics oder Subtopics.
Gibt es da keine irgendwie mal Info bei den Informationsnutzern oder sowas? Als Kommentar, ob die das. Das muss, weiß ich nicht, ob es da irgendwelche Analysen gibt.
Also, weil sie steht dann bei uns haben so und so viele Leute dann Urlaub aus familiären Gründen genommen und irgendwie, also alles toll, alles wertvoll, aber Nutzen. Mache ich ein Fragezeichen dran.
Ja. Aber dann.
Würde ich zumindest mal mitnehmen, dass es hier zumindest Diskussionen gibt und das kann man ja auch effekt nochmal weiterbilden, zumindest im Hinblick auf solche Angaben, die sich auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften beziehen, ja. Weil sie außerhalb des Einflusses des Unternehmens sind.
Ja, und wir haben ja einen hohen Regulierungsgrad in der EU, nicht? Das ist ja wirklich, das geht ja bis in solche Bereiche, die man eben diesen ganzen Themen hier zuordnet. Und das kannst du ja vielleicht auch noch geltend machen.
Fairerweise, die Angaben beziehen sich ja auch auf Tochterunternehmen außerhalb der EU, Aber auch da gibt es ja gesetzliche Vorschriften.
Klar, zu, aber insbesondere natürlich ist eine,
ja.
Ja, aber also ganz null und nichtig finde ich die Information jetzt auch nicht, aber gut.
Ich würde mal noch eine andere ganz...
Kann man drüber reden.
Vielen Dank erstmal für die Rückmeldungen. Versuchen wir da was einfallen zu lassen, was wir da am besten einfach zurückmelden können. Ein anderes ganz wichtiges Thema, was sich hier beim S1 hervorgetan hat, sich aber auch durchzieht bei den anderen S-Standards. Wir sind hier beispielhaft bei der DRR S116, Incidents of Discrimination and Other Human Rights Incidents. Okay, und hier steht so undertaking short disclose. Beispielsweise hier dann the subject to the relevant privacy regulations, the number of human rights incidents und noch ein paar andere. So, und dann steht hier in Paragraph 10, ja, dass diese the number of human rights incidents ist halt hier etwas, was nach SFDA halt nachgefragt wird. Insbesondere ist das halt so ein Principal Adverse Indicator in Tabelle 3, Nummer 14, soweit so gut. So, und wenn man mal in die Tabelle hier reinguckt, dann steht hier Number of Identified Cases of Severe Human Rights Issues and Incidents. Number of Cases and Severe Human Rights.
Ja.
So, und das zieht sich halt, das gibt es nicht nur beim S1, das gibt es auch, dasselbe Problem gibt es beim S2, S3 und S4. Nicolette, du hast ja gleich deine Stimme auf. Mich würde mal interessieren, warum gibt es diesen Einschub hier nicht Severe? Weil allein aus der theoretischen Überlegung ist der Severe eine kleinere Menge als alle Human Rights Incidents. Oder?
Ja.
Würde ich auch zustimmen.
Das ist ein relativ offensichtlicher Aspekt, würde ich unterstellen. Der zieht sich aber durch alle S-Standards mit Verweis auf diese SFDR-PRE-Indicators, dass hier dieses Severe auch bei den anderen S-Standards einfach fehlt und das sollte meines Erachtens hinzugefügt werden.
Ja, da hatte ich keine Ahnung. Das stimmt.
So, okay, dann vielen Dank für die Daumen hoch. Denn das ist nämlich auch noch ein wichtiges Thema. Jetzt sehe ich, Martin und Carsten, ihr habt trotzdem noch eure Hand hoch.
Ich krieg die nicht mehr runter.
Okay.
Ich drücke hier, aber die geht nicht runter. Ich wink gleich, wenn ich
was. Ja, da muss ich also, jetzt ständig was
ich
sagen.
Ich habe mit dem Severe würde ich auf jeden Fall versuchen einzuziehen. Ich habe mit der Begrifflichkeit aber auch schon ein Problem, denn wenn wir von Menschenrechtsvorfällen und Verletzungen sprechen, was ist da dann eigentlich nicht severe?
Mhm.
Das ist ganz schwierig zu greifen. Das haben wir jetzt ja im Moment im Kontext Lieferkettenregulierung auch diese schwammigen Termini, die da durch die Gegend fliegen. Massive Menschenrechtsverletzungen, von denen die Regierung spricht und Ähnliches. Ich finde das total schwer zu greifen, weil Menschenrechtsverletzungen ja schon per se severe sind.
Aber also diesen, das hätte ich jetzt auch noch Nachgang auch noch thematisiert, aber dann würde ich mich bei einer Rückmeldung beim F-Frag dafür aussprechen, dass man halt dann zumindest bei der SFDA, die Überarbeitung steht ja noch aus, wurde ja angekündigt für später diesen Jahres, dass man sich dann hier auf eine Kohärenz der Vorschriften auch im Hinblick auf die SFDA ausspricht, dass zumindest bei der Terminologie ein Gleichklang besteht. Dass immer dann materiell wirklich hinter diesen Angaben steht, aber dass zumindest die gleichen Angaben gefordert werden, dass es gut ineinander greift. Karten.
Ich wollte noch mal nachfragen, ich habe es jetzt nicht nachvollzogen, aber in der bisherigen Z1 ESRS-Fassung stand da nicht was von Severe Human Rights? Und wenn das da drin stand, was steht denn im Log of Amendments, warum man diese Änderung vorgenommen hat? Das ist doch relativ detailliert begründet, wenn man Änderungen vorgenommen hat. Vielleicht ist das nochmal ein Hinweis darauf, warum man das weggelassen hat.
Das ist nochmal ein guter Hinweis und das ist wirklich auf jeden Fall eine Änderung. Meines Erachtens stand nämlich vorher wirklich severe da, was sich aber durch alle S-Standards durchzieht. Also ähnliche Angaben mit Verweis auf die SFDA gibt es, wie gesagt, auch in S2, S3 und S4.
Und ich könnte mir vorstellen, dass die Argumentation vielleicht genau, also ich habe nicht nachgeguckt in das Log of Amendments hierzu, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Argumentation vielleicht die ist, die Carsten auch gerade aufgeführt hat, dass Severe sehr schwer abgrenzbar ist und Human Rights Incidents ohnehin als immer Sevier angesehen werden. Vielleicht ist das ja dort tatsächlich angeführt worden.
Dann könnten wir zumindest unsere Diskussion, wir bitten um Gleichklang bei der SFDA-Überarbeitung, dass man das dann mit berücksichtigt, dieses Angleichung des Wordings.
Ja. Daniel. Also ich müsste zwar nochmal unsere Experten nachfragen, aber ich glaube, das Thema Sevier und Nicht-Sevier ist im internationalen Kontext schon definiert. Also wie gesagt, ich nagelt mich nicht fest, das müsste man nochmal nachchecken, aber meines Erachtens sind Sevier Human Rights Incidents wirklich Incidents, die life-threatening sind, also lebensbedrohliche Incidents sind, und die Non-Sevier wären, ich sag mal so, im Diskriminierungsbereich oder so in der Richtung. Aber wie gesagt, kann ich mich jetzt nicht festnageln lassen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass die Abstufung tatsächlich definiert ist. Und deshalb auch bei SFDA quasi zu Recht diese Severe-Komponente aufgeführt ist.
Vielleicht könntest du mir da, Daniel, nochmal Feedback geben von den Experten in deinem Haus. Das ist vielleicht verdankbar. So, im Hinblick auf die Zeit, wir haben ja noch den ESSG 1. Jetzt, Kathi, kannst du prognostizieren, wie lange du für den G1 bräuchtest? Das ist natürlich eine gefährliche Frage jetzt.
Ja, ich glaube, der G1 hat nicht so viele Themen. Also ich glaube, ich habe, muss nochmal gucken, ich glaube, ich habe nur drei, eine Red Flag, die aber auch nicht sehr lange dauert zu diskutieren, und zwei offene Punkte. Also ich glaube, mit 10 Minuten sind wir da gut dabei, es sei denn, vom Fachausschuss kommen da noch viele Punkte bei G1.
Ja, würde ich mal nur ein, zwei Themen ansprechen wollen, dass wir vielleicht so 10 nach auf den G1 springen, nur um sicher zu sein. Dann kann man wenigstens sagen, wir haben sowohl die übergreifenden als auch die großen themenspezifischen Standards gestern und heute diskutieren.
Vielleicht mal kurz als Ergänzung, in UNGP ist das definiert, ne, mit den Severe Human Rights Violations.
Ja, super. Wir hatten noch einen Vorschlag bekommen, dass es vielleicht bei den Human Rights Incidents, oder es gibt ja den anderen Standards, hat auch andere Incidents. Hier oben steht zum Beispiel Incidents of Discrimination. Also es gibt in den S-Standards werden öfter von Incidents gesprochen im Hinblick auf verschiedene Themen. Ob es vielleicht nicht sinnvoller wäre, zu reduzieren die Angabepflicht auf solche, die confirmed sind, also die in irgendeiner Form anerkannt wurden, weil sonst kommt man ja, also so Name auf Human Rights Incidents, egal ob jetzt hier wir oder nicht, that connected to its workforce, das könnte auch heißen, erstmal alle, die gemeldet wurden, ohne überhaupt, dass man geprüft hat, ja, wie substanziell sind diese, also haben diese überhaupt stattgefunden? Bei confirmed wäre zumindest nochmal so ein Indikator, dass es eine geringe Grundgesamtheit ist, wobei sich dann ja natürlich Folgefragen anschließen, wie, was heißt confirmed? Tanja.
So. Jetzt unmuted. Genau. Ja, ist eine sehr intensive Diskussion auch gewesen. Und letzten Endes, was will man denn anderes berichten als confirmed? Mhm. Also das ist alles andere, was in irgendeiner Art und Weise irgendjemand in den Orbit bei Social Media gestellt hat, ist schlichtweg, ist ja nicht darstellbar und berichtbar. Von daher, also wir haben das in Richtung, ich glaube, substantiiert oder halt eben, ich weiß gar nicht, wie das Wording, das korrekte rechtliche Wording, juristische Wording dafür ist, vielleicht dein Begriff, genau, bestätigt oder sowas in der Richtung.
Ja, vielen Dank. Dann scheint das ein valider Punkt zu sein. Ich würde mal jetzt in technische Fragen hereingehen, die vielleicht, mal gucken, wie weit wir da in eine Diskussion kommen oder nicht. Wir sind hier bei DRS 1.15, Renumeration Metrics.
Marco?
Ja.
Kann ich noch mal ganz kurz ergänzen? Ich habe es gerade in den Chat gestellt, was in dem Log of Amendments zu der Streichung von Sevier gesagt wurde. Dass sozusagen das sehr viel Feedback gab. This was in contradiction with the severity concept of impact materiality and created a new filter within the DR. Und das wäre nicht in line mit dem materiality of information concept. Also dass man praktisch den einen materiality Filter hat und der auch ausreichend ist für alles. Das, daher kam das scheinbar.
Aber wo soll denn der Widerspruch sein? Den verstehe ich immer noch nicht, weil in der Wesentlichkeitsbetrachtung fokussiere ich eben auf Severe und dann kann ich doch hier auch schreiben, dass ich Severe Incidents berichte.
Du kannst es schreiben, aber ich glaube, die Argumentation ist, dass du es dann eben nicht mehr schreiben brauchst, weil es, ja, weil es schon vorgegeben ist.
Aber was, Kati, was Tanja sagt, ist natürlich absolut valide. Ich meine, es geht darum, es ist ein feststehender Begriff. Und bei Emissionen kann ich das numerisch machen oder die 3,7, die ich als Schwelle irgendwie festlege, die ist bei Menschenrechtsverletzungen halt deutlich schwieriger. Und deswegen, wenn feststehende Konzepte bestehen, die ohnehin schon schwierig sind darzulegen, da kann man die parallel natürlich in das ohnehin komplexe Wesentlichkeitskonzept natürlich auch übernehmen. Also mich überzeugt das nicht, diese Begründung. Also nur, weil man vermeintlich da zwei unterschiedliche Bewertungsskalen hat. Das eine ist eine Form der Bewertung eines Gegenstandes, eines Inzidents, und das kann ich natürlich sehr wohl noch in die Wesentlichkeitsanalyse mit aufnehmen.
Ja, ich stimme euch auch zu, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass der SFDA die Bezeichnung dort eben ganz explizit auf Severe abstellt und sich dann wieder Fragen stellen, ob es hier einen Unterschied gibt oder nicht. Also ich stimme euch zu, ich wollte nur noch mal erklären, woher es scheinbar bei EFRA kommt.
Danke.
Vielen Dank. Renumeration Matrix, genau. Hier Gender Pay Gap. Eine Anforderung, die hier auf eine Berechnungslogik abstellt, nämlich the average pay levels. Und wie so oft, wenn es um Diskussionen geht über Ungleichbehandlungen oder Vergleiche von verschiedenen Schwellenwerten, ob es nicht sinnvoller ist, hier the median zu nehmen, also statt den Durchschnitt den Median, weil es ja oftmals eine sinnvollere Größe ist beim Vergleich. Das ist wirklich eine Fachfrage. Ja, Ihre Meinung dazu, also da haben wir das Feedback bekommen, das ist nicht charmant, aber hier den Median zu nehmen, weil bei Durchschnitten halt Extreme diesen Durchschnitt halt immer wieder verzerren, dadurch ja die Aussagen an Aussagekraft verlieren könnten. Also ich bin, du kennst normalerweise auch so, dass man halt eher den Median nimmt.
Ja, aber der
zusätzlich zum Durchschnitt den Median. Und dann zu gucken, wie nah sind beide Werte. Aber ich glaube, eine zusätzliche Angabe wollen wir hier nicht. Deswegen war hier ein Vorschlag aus der Fachgruppe, möglicherweise den Median Pay Level zu nehmen. Nicolette.
Also vielleicht, ich weiß nicht, ob Kathi da noch eine Ergänzung zu hat, vielleicht, wo es herkommt. Also also Median ist ja das am meisten diskutierte Ding hier überhaupt, gerade bei B, ne? Also das war ja sehr, sehr schwer für einige, diesen Median zu ermitteln. Und natürlich ist der theoretisch der bessere Wert, weil Verzerrungen da rausgenommen werden dann, nicht den Durchschnitt dann quasi verwässern, wie man es beschreiben kann. Aber für in der Datenerhebung war das bei einigen wirklich ganz schwierig. Und da weiß ich nicht, ob man da jetzt, wo alle darüber, also viele, ne, bei B gejammert haben, ich krieg den Median nicht hin, ich muss den irgendwie rekonstruieren, dass dann auch der Prüfer damit happy ist, weil es muss ja ein Median sein. Das hängt immer von den Systemen des Unternehmens ab und der Komplexität im Zusammenhang mit den Tochtergesellschaften und so weiter. So, wenn man das jetzt auch noch einführt oben, weiß ich nicht. Also theoretisch gebe ich dir recht, ne? Es ist wahrscheinlich der exaktere Wert, aber sehr komplex in der Erhebung, so wie ich das erfahren habe.
Also eine Rückmeldung halt aus der Ad-Hoc-Gruppe. Das Argument sehe ich auf jeden Fall. Genau, deswegen die Frage an den Fachausschuss. Und vor allen Dingen an die Ersteller wahrscheinlich, weil das immer eine Abwägung zwischen Aufwand für einen Datenpunkt ist bei der Erhebung, den Mehrwert für Nutzer. Lothar.
An der Stelle ist, glaube ich, ja, Methode ist immer wichtig, aber ich glaube, wenn man sich an das Thema macht und vom Unbereinigten zum Bereinigten kommt, dann ist die Frage der Erhebung auf jeden Fall auch immer eine, die adressiert wird. Und ich glaube, letztlich geht es um die Aussagekraft. Und die Aussagekraft ist natürlich bei Median deutlich höher und führt ja sonst gegebenenfalls auch zu Verzerrungen. Von daher sollte es auf jeden Fall als Option hier mit aufgenommen worden sein. Und dann habe ich eine Aussagekraft und habe dann natürlich auch die Möglichkeit, dann hier als Unternehmen dann hier den geeigneten den geeigneten Gender Pay Gap dann auch anzugeben.
Wenn du von Option sprichst, ist denn May-Datenpunkt, das Median May, also als Alternative, Average oder Median? Oder
also ich hätte jetzt gesagt, im Sinne von oder.
Ja, okay.
Weil das würde dann auch den Schwierigkeiten bei der Erhebung dann entsprechend auch Rechnung tragen.
Denn, ja, ich habe gesagt, bis 10 nach, um Katja auch noch ein bisschen Zeit zu geben.
Marco, ja. Ich konnte mich nicht melden. Also Median ist auf jeden Fall die sinnvollere Größe und zumindest sollte er erlaubt sein. Ja, also stimme ich Lothar zu.
Ich nehme eben, dass ihr keine Probleme beim Median hattet.
Nein, wir hatten keine Probleme beim Median, den zu ermitteln.
Okay.
Dann kommt's jetzt.
Da kann man ja dann generös sein, ne? Nee, aber alles fein. Ich finde es ja auch gut.
Ich sage ja nicht muss, aber sollte möglich
der
sein.
Der bessere Wert ermöglicht wird und das dann auch in line ist mit B und so weiter. Aber wie gesagt, wir hatten da schon, gab schon viele, die da wirklich große Probleme hatten. Und wenn ich jetzt gerade an die neue Welle dann denke, ne, wird dann ja auch nicht leichter.
Adi meldet sich.
Ja, die Regel ist ja so, wie es ist bei A und B, unverändert von dem ESRS Z1. Und die Diskussion ging tatsächlich auch bei dem Median in B eher dahin, so wie Nicolette das jetzt ausgeführt hat, dass man dort noch den Average gerne gehabt hätte, weil der Median wirklich in einigen Unternehmen, die mit unterschiedlichen Systemen arbeiten in HR, sehr, sehr schwer zu ermitteln ist. Das ist eben keine Zahl, die ich dann irgendwie auf Konzernebene gut aggregieren kann oder ermitteln kann, sondern da brauche ich mehr Informationen dazu als nur in Anführungsstrichen die Durchschnittszahl und die Anzahl der Mitarbeiter. Und deswegen war die Diskussion tatsächlich hier eher für den Median noch zusätzlich stattdessen den Durchschnitt zu wählen, auch wenn sich alle einig sind, dass Median die aussagekräftigere und bessere Angabe ist. Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, ob wir jetzt, wenn wir eine zusätzliche Angabe hier reinnehmen, auch wenn es eine freiwillige Angabe ist, ob wir dann nicht auch von dem Prinzip abweichen, dass wir sagen, Veränderungen im Vergleich zum bestehenden ESRS wollen wir eigentlich nicht. Also die noch eine andere Angabe beziehungsweise eine Zusatzangabe darstellen könnten. Ist jetzt natürlich keine Zusatzangabe, aber ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es wirklich dass es genauso in dem Z1 derzeit drin steht und die Diskussion tendenziell eher in die andere Richtung ging.
Und was ist, wenn man quasi diese beiden Optionen aus Average Pay Level or Median, wenn man das bei B dann auch einführt und dann sagt, okay, das ist dann halt gleichlautend A und B? Also warum ist denn das abgelehnt worden, dass man bei B jetzt...
Das wurde deshalb abgelehnt, weil Median ganz klar und unbestritten die höhere Aussagekraft hat und weil man gesagt hat, das muss den Unternehmen eigentlich zuzumuten sein, dass sie diese Daten abrufen können und dort auch auswerten können. Und diese Probleme, die Unternehmen angeführt haben, die wurden als sozusagen, naja, das ist ein IT-Problem, was man da durchaus erwarten kann, dass das geklärt wird.
Und bei A ist es dann egal, oder wie? Also hätte man ja dann mit der Logik sagen müssen, aber man darf ja nicht mehr fordern als vorher.
Vielleicht, ich erinnere mich nicht mehr, wie A diskutiert wurde, um ehrlich zu sein. Also, es kann sein, dass das die Diskussion war.
Ja, okay. Vielleicht bin ich da auch nur verzerrt, weil ich halt das häufig hatte in den Diskussionen, ne, mit den Medien, das wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schwer war.
Ich versuche meinen Gedanken dahingehend zu formulieren, auch im Hinblick, dass wir eigentlich keine Ausweitung der Angabepflichten im ESRS Z1 haben wollen. Diese Angabe hat schon vorher bestanden. Eine letzte Frage für Praktiker interessiert mich.
Warte mal, das ist noch inkongruent.
Stopp. Also wenn, sollten wir noch auf diese praktischen Probleme auf jeden Fall hinweisen und dass diese Average-Option immer noch zumindest für die Anfangsphase ein gangbarer Weg wäre, womit letztendlich die, da geht ja um die, um den Aufwandsreduktion, ne? Letztes Mal gesagt, wenn das sehr aufwendig ist, das zu ermitteln. Und wenn man diese Argumente letztendlich dann, sagen wir mal so, ignoriert, finde ich das insoweit auch keine, sagen wir mal so, vernünftige Herangehensweise, sich darauf zurückzuziehen, das stand schon immer da, ne? Dann müsste eigentlich alles da stehen bleiben, was in ISRS jemals drin gestanden hat.
Dann der letzte Erleichterungsvorschlag, oder zumindest, also hier wäre mir nochmal für den Praktikern wichtig, wir sind hier bei der Angabe zur Health and Safety Matrix, okay. Dann gibt es hier die Angabe with regard to the undertaking's employees, the number of days lost to work-related injuries, also days lost vor allen Dingen. Und dazu gibt es eine AR, die sagt, wie sind denn diese days lost zu berechnen? Na, da sollen halt Kalendertage für die Berechnung anzusetzen sein. Während wir halt aus der Attac-Gruppe den Punkt bekommen haben, naja, wäre es nicht sinnvoll, das Unternehmen zu uns mal wählen können, ob sie jetzt Kalendertage nehmen oder Working Days. Und hier scheint es halt, ja, unterschiedliche, scheint dann unterschiedliche Berechnungslogiken zu sein bei dieser Angabe. Also ein Arbeitstag ist dann vermutlich 8 Stunden, während ein Kalendertag 24 Stunden ist. Also hat das einen Unterschied? Sehen Sie diesen Punkt oder sagen Sie, also wir hatten da bisher gar kein Problem mit Kalenderdays und das passt schon so? Das konnte ich jetzt nicht eruieren. Das ist, glaube ich, wirklich eine Frage aus dem Doing, wie jetzt Lost Days gezählt werden. Und gab es da bisher irgendwie Feedback dazu, dass das ein Problem wäre, wenn man das halt anhand von Kalendertagen macht und nicht von wie auch immer gearteten anderen Tagen, wie Arbeitstagen, wie auch immer die denn definiert werden sollen? Ja, weil wir jetzt schon noch 12 nach sind, im Zweifel die Frage auch nochmal im Nachgang. Weißt du jetzt auch nicht, dass die Hände hoch sind von einem und sagen, das war jetzt ein großes Thema für uns in der Praxis und wir sind gar nicht klargekommen mit den Kalendertagen? Also Nicolette, du meldest dich noch?
Nee, eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, aber Kalendertage, das dann total, das verzerrt doch dann am Ende.
Also es würde beim Wahlrecht auf jeden Fall zu unterschiedlichen Angaben bei unterschiedlichen Unternehmen führen, wenn da die Berechnungslogiken nicht gleich sind.
Ja, eben.
Würde die Vergleichbarkeit beeinträchtigen, wenn hier Berechnungslogiken.
Ja, eben deswegen. Ich finde auch nicht, Kalendertage finde ich nicht sinnvoll.
Sonst, wie gesagt, wir haben jetzt 13 Nachrichten. Na doch, wohl. Tanja meldet sich noch, denn würde ich dir als letztes das Wort geben für den Echternetz.
Ich habe gerade schon geguckt, ob mein Experte da ist, der aber auch leider im Urlaub ist und muss aber mal gucken, ob wir da schon internes Feedback haben, weil grundsätzlich, und es betrifft hier die Days Lost, das betrifft aber auch das Thema, ne, bezogen auf Arbeitsstunden, wo auch eine andere Logik zugrunde gelegt wurde als in gängigen internationalen Standards. Also das geht beides in die Richtung, egal ob da jetzt Calendar Days oder andere stehen, Hauptsache Alignment mit international anerkannten Standards zu der Thematik, weil da weicht tatsächlich EFRAG gerade im Bereich Arbeitssicherheit von internationalen Standards jetzt schon ab. Sowohl bei dem Thema Stundenbezug und hier bei Calendar Days weiß ich es nicht genau, aber das hat uns schon Schwierigkeiten gemacht, weil wir richten uns nach internationalen Standards aus und mussten für EFRAG-Berichterstattung, also für ESRS-Berichterstattung, entsprechend alles nochmal anders berechnen und umrechnen. War jetzt kein Hexenwerk, aber hier bei Calendar Days ist es ein Hexenwerk. Da macht nämlich definitiv einen Unterschied, aber müsste ich nochmal mitnehmen.
Letzte kurze Rückfrage vielleicht denn zum Mitnehmen. Welche internationalen Standards? Sprichst du da auf GAI an oder gibt es da noch irgendwie ILO, nee, Arbeitsnormen?
Das ist hier, was ist das denn? OSHAs, also, ne? Ich weiß nicht, wie die heißen, diese Occupational Health and Safety internationalen Standardisierungen. Kann ich aber nochmal nachfragen.
Ja, danke. Denn
ISO 45001,
ne? Die auch, genau.
Okay, vielen Dank für das Feedback zu den Erstellern. Sonst gerne noch im Nachgang Ergänzungen. Und Kathi, dann würde ich jetzt an den ESRS-G eines übergehen.
Danke, Marco. Ich versuche gerade noch den G-Standard jetzt zu teilen.
Jetzt kann ich das auch wieder übernehmen wie gestern.
Mal gucken, wenn es klappt, dann, wenn es beim ersten Mal klappt, dann können wir das ja machen und ansonsten.
Ich will auf jeden Fall.
So, sehr gut. Okay, aber jetzt scheint da wieder nicht mehr geteilt zu sein, ne? Seht ihr noch was?
Nein, ich dachte, du hast das jetzt selber rausgeteilt.
Nee, dann mach du das doch bitte, Marco, ja, weil das scheint bei mir immer nicht zu klappen. Genau, bei dem G-Standard gibt es ein paar Punkte, die ich gern diskutieren würde. Das erste ist ein grundsätzlicher Punkt, das ist in der Textziffer 10c, nämlich Information on Training Activities. Da haben wir des Öfteren die Rückmeldung bekommen, dass die Informationen, die kann man sehr leicht einfügen und die kann man auch sehr leicht ermitteln. Aber die Unternehmen haben den Eindruck gehabt, dass das wirklich eigentlich keine Information ist, die jemanden interessiert hat. Also dass die Relevanz dieser Information sehr gering ist. Vielleicht habt ihr dazu eine Meinung. Nicolette? Ich höre dich noch nicht.
Das war eine alte Hand, entschuldige.
Ach so, eine alte Hand, okay. Also das wäre tatsächlich dann die erste übergreifende Frage, ob Training Activities als Angabe weiterhin drin sein soll. Hat sich auch nichts daran geändert, oder ob man sagt, die Erfahrungen haben gezeigt, das ist eine Angabe, die zwar einfach zu ermitteln ist, aber das ist ja alleine kein Kriterium dafür, dass sie ermittelt wird, und der Nutzen erscheint da relativ gering. Nicolette frage ich jetzt nicht, weil ich glaube, es ist immer noch eine alte Hand, oder?
Ich verstehe nicht, ich habe den runtergenommen. Ich glaube, der Martin hatte das Problem.
Genau.
Keine Ahnung. Also
ich kann versuchen, sie für dich runterzunehmen, Nicolette.
Schon wieder?
Ich nehme die Hand jetzt für dich runter. Jetzt ist sie runter, Nicolette. Ich habe sie für dich runtergenommen.
Okay, dann mach das doch für mich da auch mal.
Habe ich doch gemacht.
Die ist zurückgesprungen, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe gar nichts gemacht. Ne? Ich habe gar keinen.
Meldet euch bei mir, ich mache das dann für euch.
Ja.
Lothar.
Ich habe auch Geltungsbedürfnis wie die Nicolette. Also bei uns ist das ein Thema, das auch zu einigen Erhebungsproblemen geführt hat. Nichtsdestotrotz haben wir das gelöst. Und wir wurden auch zum Teil immer wieder danach gefragt, also in dem Fall von Ratings. Aber von daher, ich bin für jede Streichung zu haben. In dem Fall bin ich da ein bisschen agnostisch oder ein bisschen ambivalent.
Okay, aber es ist ja auch eine gute Rückmeldung zu hören, dass das für euch ein Thema war, was auch nachgefragt wurde. Also das war sozusagen die andere Rückmeldung an der Stelle. Dann würde ich es aber auch nicht thematisieren gegenüber IFRAG. Der nächste Punkt wäre die Textziffer 16, Metrics related to political influence and lobbying activities. Und hier versucht der Standard to clearer distinguish between political influence and lobbying activities und differentiated, also unterteilt diese zwei Angaben.
Die Textziffer 16.
Ja. Textziffer 16.
Also ich habe den falschen, aber ich komme bis 12.
G1.5.
Ja.
Da, okay, habe ich mich. Ach so.
Ja.
Genau, G1.5.
Okay.
Weiß gar nicht, wie ich hier auf die Zahlen gekommen bin. Genau. Genau. Und das wird auch unterschieden eben mit Political Influence and Lobbying Activities. Und ich frage mich, ob das so einfach machbar ist in der Praxis, ob das tatsächlich so unterscheidbar ist. Das eine ist Political Influence, das andere ist Lobbying Activity. Habt ihr dazu eine Auffassung?
Ist mir bisher nie untergekommen, dass da jetzt differenziert wird, weder bei Nachfragen. Wir wissen nur, dass überhaupt die Dokumentation hochgradig kompliziert ist, allein schon bei den gesetzlichen Vorgaben in Europa und in Deutschland. Deswegen so vereinfacht wie möglich, das hier abzubilden. aber ist bisher noch nicht als Thema adressiert worden. Also dass dieser Unterschied, diese Differenzierung, dass wir mal gefragt wurden, ob das das oder das ist.
Carsten. Kenne ich auch nicht aus dem Kontext Lobbyregister, national oder EU-bezogen, kenne ich auch nicht. Kann ich unterstützen, was Lothar gesagt hat.
Dann würde das dafür sprechen, dass man da nochmal darauf hinwirkt, dass man die vorherige, da war das eben wirklich including lobbying activities, da war das eher als eine Art der Einflussnahme dargestellt, die beides beinhalten kann. Und jetzt ist es eben so explizit aufgeteilt, sodass man da vielleicht nochmal dieses Wording anpasst. Vielen Dank dafür. Dann haben wir praktisch jetzt als Red Flag, aber absolut nicht in dem Sinne Red Flag, wie wir das bei ISS 1 und 2 beispielsweise hatten. Und zwar ist das Taxifer 11 und 12a. Und da geht es darum, dass eigentlich das Ziel ja sein soll, dass man hier die Metrics in relation to payment practices hat, especially with regard to late payments to SMEs. Das ist ja das Ziel dieser Disclosure Requirements. Und letztlich fragt man aber in 12a, dass man die Payment Terms beschreiben soll in number of days by main categories of suppliers, including SMEs. Wenn das jetzt bedeutet, dass man in seine Supplier-Liste auch SMEs aufnimmt, ist es, glaube ich, zum einen selbsterklärend und ist natürlich logisch. Und wenn man die Kategorien bildet von Zulieferern, unterscheiden die sich ja typisch, oder könnte ich mir vorstellen, nicht unbedingt danach, ob das jetzt ein SME ist oder nicht. Von daher, dass ich die mit drin habe in der Liste, ist, glaube ich, selbstverständlich. Wenn das gemeint ist, dass ich die raustrenne, ist das da nicht offensichtlich. Wenn es aber nicht gemeint ist, dass ich SMEs separat ausweise, habe ich auch gar keine Aussagekraft in Bezug auf das Late Payment to SMEs. Also das passt an der Stelle nicht zwischen dem, was ich eigentlich möchte und dem, was ich hier fordere. Tanja?
Ja. Auch wenn das Thema bei uns als nicht wesentlich eingestuft wurde, haben wir uns natürlich, um die Nichtwesentlichkeit darzustellen, im Vorfeld auch hier eine Analyse gegönnt. Und genau wie du sagst, Kathi, das Problem fängt ja schon damit an, dass du deine Supplier-Liste hast und da steht ein Name und ich sag jetzt mal, da steht Heinz Müller Limited. Und Heinz Müller Limited gibt aber nicht an, uns gegenüber, ob er sich selbst als SMI klassifiziert oder eben nicht. Und da stellt sich die Frage bei roundabout 90.000 First-Tier-Lieferanten, wer setzt sich hin und klassifiziert schon mal die Lieferanten nach SMI und nicht SMI? Also wer betreibt diese Recherche und für welchen Zweck genau? Und wenn es hier darum geht, und so verstehe ich das Ganze, presst ein Unternehmen seine Lieferanten aus oder treibt sie in die Insolvenz oder wie auch immer, dann ist das entweder eine Compliance-Thematik, die irgendwann über Klagen hochkommt und dann auch entsprechend so abgebildet wird. Und zum anderen, willkommen in der Welt der Business Resilience und Continuity, wo das Unternehmen sowas absichtlich macht, um seine Lieferanten long-term-mäßig zu verlieren, schwierig. Und das nächste ist hier das Payment Practices. Und das ist auch was hier unterstellt wird implizit, dass Payment Practices auf der ganzen Welt für alle Industrien gleichermaßen aussehen. Da geht es nämlich um diese, ne? Um diese Number of Days by Main Category und. Und da kann ich nur sagen, habe ich dank der Analyse gelernt, das variiert total zwischen Ländern, einzelnen Industrien und eben ist davon abhängig, wer ist denn hier überhaupt in der Ansagemacht? Denn es ist nicht immer der Käufer, sondern es ist mittlerweile oft der Zulieferer. Und von daher war das wirklich eine Analyse, die eins deutlich gemacht hat. Die Formulierung kannst du so, also du kannst es quasi gar nicht erfüllen, wenn du nicht jeden einzelnen Lieferanten bittest, sich selbst irgendwie einzuklassifizieren. Und abgesehen von der Inkonsistenz innerhalb der Formulierung hier, würde ich das auf ein Compliance-Thema reduzieren und könnte meinetwegen komplett gestrichen werden.
Und, aber und ich so verstehe dich jetzt
komplett inkonsistent. Ja.
Und ich verstehe dich jetzt auch so, dass sozusagen SME an sich ja auch keine Kategorie ist und die Unterschiede dazwischen ja auch extrem sein können, sodass man da auch keine eine Angabe machen kann, wie das sich jetzt für SMEs darstellt.
Exakt. Also ist uns nicht möglich.
Ja, danke. Julia.
Also ich stimme da Tanja zu. Also erstmal ist SME ja nicht definiert. Damit geht es ja auch schon los, was jetzt in dieses Bucket fällt versus was der Rest ist. Und ich hatte es auch schon in der Tech Group geäußert. Also ich weiß nicht, für mich ist diese Regelung so ein bisschen realitätsfremd. Ja, wenn ich als CFO meinen Cashflow steuern will, da habe ich überhaupt keine Lust, mich mit Hunderten von kleinen Lieferanten auseinanderzusetzen, wo ich ein sehr kleines Volumina bewegen kann. Dann gehe ich doch eher auf die größeren Lieferanten zu, wo ich vielleicht nur mit 2, 3 diskutieren muss, um irgendwie mein Cashflow-Ziel zu erreichen. Also ich verstehe den Sinn und Zweck dieser Regelung nicht. Ja, und wenn Tanja sagt, man hat aus der Lieferantenliste auch gar keine Information, ob das jetzt ein SME ist oder nicht, es zeigt ja auch schon deutlich, dass das für die Firma scheinbar überhaupt nicht von Interesse ist.
Ja.
Um dann diese folglich zu erpressen oder wie auch immer.
Ja. Der Hintergrund ist natürlich der, dass man sagt, zum Schutz der SMEs, die hier als eine Stakeholdergruppe gesehen werden, und also daher kommt es, so wie Tanja das dargestellt hat. Aber vielen Dank für eure Rückmeldung dazu. Das nehme ich gerne alles mit auf dazu. Das wäre es eigentlich schon von meiner Seite zu dem G1. Es sei denn, ihr habt noch Punkte, die aus eurer Sicht noch wichtig sind, die ich jetzt nicht aufgeführt oder gesehen habe. Damit könnten wir wieder zu Thomas gehen für den E2 bis E5. Und 2 Minuten.
Haben wir noch ein paar Zeit? Ich glaube, das bringt es dann auch nicht.
Dankeschön. Ne?
Vielen Dank, Kati. Und auch an Marco vorher für den S-Standard. Thomas, ich denke, für die 2 Minuten, das bringt jetzt nicht nochmal das große Fass aufzumachen. Oder Tanja, du hattest noch einen Punkt gehabt.
Ja, ich habe noch eine Frage, weil ich gestern leider nur temporär dabei sein konnte. Hattet ihr gestern auch das Thema Glossar angesprochen? Weil da finden wir tatsächlich noch einige heftige inhaltliche Bugs und handwerkliche Fehler. Und das Glossar, man sollte es ja nicht unterschätzen. Ich meine, da stehen die Definitionen drin. Und ich würde nur gern zwei Sachen in den Raum stellen. Das eine ist, dass das Thema Actions im Glossar leider wieder so definiert ist, dass Actions nur dann als Actions gelten dürfen, wenn sie mit einem Ziel verbunden sind. Und das war eine fundamentale Kritik, die wir am ersten ESRS-Set hatten, dass das totaler Quatsch ist, weil es gibt einfach Actions und Maßnahmen. Bestes Beispiel ist Anlagensicherheit, also wirklich hochgradig relevante Maßnahmen, um Unternehmensfortbestand zu sichern, die aber, weil man auf einem hohen Niveau ist, nicht zwingend an ein Ziel gekoppelt sein müssen, sondern es geht darum, Actions zu haben, die man braucht, um einen erreichten hohen Standard zu halten. Und das wird durch das Glossar wieder komplett zerschossen. Und dann führt man wieder die Diskussion, wie darf ich Maßnahmen im Bericht darstellen, die elementar wichtig sind, wesentlich sind, aber sie sind nicht an Ziel gekoppelt. Also da hat das Glossar einen riesen Bug und sag mal so ein Beispiel für einen handwerklichen Fehler ist, also ich zitiere da kurz zum Thema Definition Double Materiality. Also da steht, Double Materiality has two dimensions, Doppelpunkt, Impact Materiality and Materiality, Punkt.
Okay.
Ja, ist klar. Also das meine ich halt, ne? Also das Glossar wird häufig so ein bisschen übersehen, aber im Endeffekt stehen da die Definitionen drin, auf die wir festgelegt werden. Und diese neue Definition von doppelter Wesentlichkeit ist schön, aber zeigt halt eben, dass EFRAG vielleicht beim Glossar auch nicht so genau hingeguckt hat. Also das wäre mir schon wichtig, dass wir da noch ein Blick drauf halten.
Und Tanja, ich glaube, der erste Punkt von dir, der sollte ja nicht im Glossar geregelt sein. Also hier gibt es bessere Experten als ich, wo das im E1, also im ESS 1 oder im ESS 2, wo das entsprechend abgebildet ist, aber das darf nicht übers Glossar geregelt sein, final.
Das war
das falsche Bild, das wollte ich nicht reinstellen. Das ist mir schon klar, das sollte nicht übers Glossar geregelt sein, aber es sollte halt auch im Glossar nicht nochmal zusätzlich falsch
verstanden. Genau. Ja. Weil das wird ja auch noch rangezogen werden und auch bisher, glaube ich, das Glossar war immer so ein bisschen stiefmütterlich da behandelt. Und genau. Das haben wir auch bei den Übersetzungssachen gesehen, dass man dann so auch teilweise Abbildungen, dass man da nicht so richtig mit dem, das war von anderer Wertigkeit, hatte man den Eindruck. Aber der vollkommen valider Punkt kann, Tanja, wenn das einem wieder da querschießt, dann müssen wir das unbedingt noch mit aufnehmen und so weiter auch nochmal auf Berichtigung drängen, Kati. Wir waren jetzt erstmal von den Standards her gekommen, ne?
Das ist ein guter Punkt, Tanja. Wir gucken uns das Glossar nochmal an, nehmen die Punkte auch auf. Ich hätte noch eine Rückfrage zu den Actions, dass die aber im Standard passt es für euch so, wie das jetzt verknüpft ist, ne? Da haben sie ja wirklich darauf geachtet, dass man diese Verknüpfung da jetzt etwas grober gefasst hat.
Genau, also so hatten wir es verstanden, dass im Standard selbst das Thema jetzt so geregelt ist, dass du eben auch Actions, die zum Aufrechterhalten eines wie auch immer Status auch ohne Ziel in den Bericht aufgenommen werden können. Mhm. Aber ich finde es halt einfach immer so ärgerlich, wenn man das so unsauber
arbeitet. Wenn man meint, dann wäre ja schon einen Schritt weiter und findet dann wieder das Gegenteil
daran. Ja, genau. Und dann liest man das und denkt, okay. Aber es ist mit Sicherheit dem Arbeitspensum und dem Druck geschuldet, dass man vielleicht das Glossar noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat. Aber wie gesagt,
aber das sind ganz wichtige Punkte, das ist erstmal jetzt hier zu flaggen schon mal. Das war schon mal ganz vielen Dank, Herr Tanja.
Ich glaube, Martin hebt auch noch seine Hand.
Entschuldigung.
Ich muss den nächsten Termin. Ich darf nämlich auch keine Chatnachrichten senden.
Wir wollen jetzt auch abbinden eigentlich. Insoweit nochmal ganz herzlichen Dank, die Kati. Bis Mittwoch haben wir nochmal Rückmeldemöglichkeit. Wird alles noch dankbar entgegengenommen, falls also noch neue Erkenntnisse zwischendurch aufpoppen. Und auch das ist ja noch nicht der letzter Schluss. Wir haben das Thema nochmal bei der nächsten Fachausschusssitzung im September. Aber bis dahin wollen wir erstmal mit etwas Öffentlichem draußen sein, wo Leute sich schon mal dran reiben können. Ja. Und ich denke, das wird sich weiterentwickeln. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle Fachausschussmitglieder und den Mitarbeiterstab. Das ist wirklich nochmal eine große Leistung gewesen, jetzt in der Kürze der Zeit das schon auf die Beine zu stellen. Ganz herzlichen Dank und wir schicken dann nochmal was, wie gesagt, nächste Woche dann rum, ne, Kati?
Genau.
Vielen Dank an euch.
Dankeschön.
Danke.
An alle. Vielen Dank. Schönen Urlaub. Tschüss. Oder schöne, genau.
Schönen Dank. Grüße, ciao.